Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir kommen heute zu zwei sehr bekannten Büchern des Alten Testaments, nämlich zu den Büchern der Makkabäer. Es handelt sich dabei um sogenannte geschichtliche Bücher, die uns auch einiges wissen lassen über die spätere Geschichte des jüdischen Volkes. Die Bücher der Makkabäer berichten vom Kampf, den die Juden im 2. Jahrhundert vor Christus gegen den syrischen König Antiochus Epiphanes geführt haben. Dieser König hatte mit Hilfe von jüdischen Mitläufern den Tempel in Jerusalem besetzt und entweiht. Der syrische König versuchte, den Juden eine Lebensweise aufzuzwingen, die sich an der griechischen Lebensweise und an der griechischen Religion orientierte. Dagegen erhebt sich Mattathias, der zum heiligen Kampf gegen die Syrer aufruft. Das erste Buch der Makkabäer beginnt zunächst mit einem geschichtlichen Rückblick, der die Ereignisse vor der Machtübernahme des syrischen Königs Antiochus Epiphanes schildert. Dieser geschichtliche Rückblick beginnt mit Alexander dem Großen, der als mazedonischer König viele Reiche unterworfen hatte. Und nun beginnen wir mit dem Lesen von einigen Texten. Und dazu schlagen wir das erste Buch der Makkabäer auf und beginnen mit dem ersten Kapitel, mit dem ersten Vers. Also, erstes Buch der Makkabäer, erstes Kapitel, erster Vers. Der Mazedonier Alexander, Sohn des Philippus, zog damals vom Land der Kittäer aus. Er besiegte Darius, den König der Perser und Meder, und wurde als erster König von Griechenland sein Nachfolger. Er führte viele Kriege, eroberte zahlreiche Festungen und ließ die Könige der Erde erschlagen. Er kam bis an das Ende der Welt, plünderte viele Völker aus und die ganze Erde lag ihm wehrlos zu Füßen. Da wurde sein Herz stolz und überheblich. Er stellte ein sehr großes Heer auf, herrschte über Länder, Völker und Fürsten und machte sie tributpflichtig. Doch dann sank er aufs Krankenlager und fühlte seinen Tod nahen. Er rief seine höchsten Offiziere zusammen, die mit ihm aufgewachsen waren, und verteilte sein Reich unter sie, solange er noch lebte. 12 Jahre hatte Alexander regiert, als er starb. Seine Offiziere übernahmen die Regierung, jeder in seinem Bereich. Nach seinem Tod setzten sich alle die Königskrone auf. Ebenso hielten es ihre Nachkommen lange Zeit hindurch. Sie brachten großes Unglück über die Erde. Aus ihnen ging ein besonders gottloser Spott hervor. Antiochus Epiphanes, der Sohn des Königs Antiochus. Er war als Geisel in jungen Jahren in Rom gewesen und trat im Jahr 137 der griechischen Herrschaft die Regierung an. Wir haben also hier eine ganz kurze, gerappte Zusammenfassung der Geschichte vor diesem König Antiochus Epiphanes. Und da wurde uns vermittelt, dass Alexander der Große, der im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt und regiert hat, ein riesiges Reich erobert hatte. Und als er dann in jungen Jahren seinen Tod nahen fühlte, verteilte er das Reich unter seine ehemaligen Offiziere. Und so kam es nun zu verschiedenen Nachfolgereichen von Alexander dem Großen. Und eines dieser Reiche war eben auch Syrien, das Nachbarland von Israel. Und dort herrschte nun dieser Antiochus Epiphanes. Nun schildert uns das Buch, das erste Buch der Makkabäer, dass es in Israel und speziell in Judäa im südlichen Teil immer mehr Menschen gegeben hat, die sich anderen Religionen öffneten und dabei die jüdische Religion verraten haben. Es war damals die Zeit der ersten Globalisierung. Alexander der Große hatte einen Anstoß gegeben zur ersten Globalisierung. Sein Reich reichte von Griechenland bis hinüber nach Indien. Und da entstand nun eine neue globale Kultur und Religion, die man als den Hellenismus bezeichnet. Und dieser Hellenismus, der versuchte, eine Einheitsreligion zu schaffen und war damit auch eine Gefahr für die jüdische Religion. Und da hören wir nun, wie sich die Situation auch in Israel geändert hat. Und da lesen wir weiter im ersten Kapitel, Vers 11 bis 15. Zu dieser Zeit traten Verräter am Gesetz in Israel auf, die viele zum Abfall überredeten. Sie sagten: Wir wollen einen Bund mit den fremden Völkern schließen, die rings um uns herum leben. Denn seit wir uns von ihnen abgesondert haben, geht es uns schlecht. Dieser Vorschlag gefiel ihnen, und einige aus dem Volk fanden sich bereit, zum König zu gehen. Der König gab ihnen die Erlaubnis, nach den Gesetzen der fremden Völker zu leben. Sie errichteten in Jerusalem eine Sportschule, wie es bei den fremden Völkern Brauch ist, und ließen bei sich die Beschneidung rückgängig machen. So fielen sie vom Heiligen Bund ab, vermischten sich mit den fremden Völkern und gaben sich dazu her, Böses zu tun. Also, hier wird uns geschildert, wie diese neue globale Einheitsreligion auch in das Volk Israel eindringt und wie hier auch einige vom Glauben abfallen. Und nun hören wir, wie dieser König Antiochus Epiphanes aus Syrien den Angriff auf den Tempel von Jerusalem startet. Dazu lesen wir weiter, erstes Kapitel ab Vers 20. Also erstes Kapitel, 20. Vers. Antiochus wandte sich nach seinem Sieg über Ägypten im Jahr 143 gegen Israel und rückte mit zahlreichen Truppen hinauf vor Jerusalem. In seiner Vermessenheit betrat er sogar das Heiligtum. Er raubte den goldenen Rauchopferaltar, den Leuchter samt seinem Zubehör, den Tisch für die Schaubrote, die Opfer- und Trinkschalen, die goldenen Rauchfässer, den Vorhang, die Kronen und den goldenen Schmuck von der Vorderseite des Tempels. Von allem ließ er das Gold abschlagen. Dann nahm er das Silber, das Gold, die kostbaren Geräte und was er von den versteckten Schätzen finden konnte, und ließ alles in sein Land schleppen. Er richtete ein Blutbad an und führte ganz vermessene Reden. 2 Jahre später schickte der König einen Beamten in die Städte von Judäa mit dem Auftrag, die Steuern einzutreiben. Er kam mit zahlreichen Truppen nach Jerusalem. Hinterlistig bot er den Einwohnern zunächst Frieden an. Als man ihm Glauben schenkte, fiel er plötzlich über die Stadt her, richtete großen Schaden in ihr an und brachte viele Israeliten um. Er ließ die Stadt plündern und in Brand stecken und die Häuser und Stadtmauern ringsum niederreißen. Frauen und Kinder schleppte man in die Sklaverei und ihren Besitz nahm man als Beute mit. Um die Davidstadt bauten sie eine hohe und feste Mauer mit mächtigen Türmen, damit sie ihnen als Burg dienen konnte. Sie legten eine heidnische Besatzung hinein, Männer, die sich nicht an das Gesetz hielten. Diese setzten sich dort fest, versahen sich mit Waffen und Proviant und brachten auch die Beute, die sie in Jerusalem gemacht hatten, dort unter. So wurden sie zu einer großen Gefahr. Aus dem Hinterhalt bedrohten sie das Heiligtum. Immer waren sie für Israel ein schlimmer Feind. Rings um den Tempel vergossen sie unschuldiges Blut und entweihten die heilige Stätte. Jerusalems Einwohner flohen vor ihnen und Ausländer zogen in die Stadt ein. Ihren eigenen Kindern wurde die Stadt fremd und ihre Söhne verließen sie. Ihr Heiligtum wurde leer wie die Wüste. Ihre Feste verwandelten sich in Trauer. Ihre Sabbate wurden verhöhnt. Statt geehrt zu sein, war sie verachtet. So groß ihre Herrlichkeit gewesen war, von der Stadt Jerusalem, so groß war nun ihre Schande. Von ihrer Höhe ist sie herabgestürzt. Jetzt liegt sie in Trauer. Wir sehen also, wie hier ganz konkret die Juden verfolgt wurden. Wie man die Stadt Jerusalem besetzt hatte. Unvorstellbar, das Zentrum des jüdischen Volkes liegt in der Hand der Feinde. Nun lesen wir wieder weiter. Damals schrieb der König seinem ganzen Reich vor, alle sollten zu einem einzigen Volk werden und jeder solle seine Eigenart aufgeben. Alle Völker fügten sich dem Erlass des Königs. Auch vielen Männern aus Israel gefiel der Gottesdienst, den er angeordnet hatte. Sie opferten den Götterbildern und entweihten den Sabbat. Der König schickte Boten nach Jerusalem und in die Städte Judäas mit der schriftlichen Anordnung, man solle eine Lebensform übernehmen, die dem Land fremd war. Brand, Schlacht und Trankopfer im Heiligtum seien einzustellen, Sabbate und Feste zu entweihen, das Heiligtum und die Heiligen zu schänden. Man solle stattdessen Altäre, Heiligtümer und Tempel für die fremden Götter errichten, sowie Schweine und andere unreine Tiere opfern. Ihre Söhne dürften sie nicht mehr beschneiden. Vielmehr sollten sie sich mit jeder denkbaren Unreinheit und Schande beflecken. So sollte das Gesetz in Vergessenheit geraten und alle seine Vorschriften sollten hinfällig werden. Wer aber des Königs Anordnung nicht befolge, müsse sterben. Ähnliche Anweisungen erließ er für sein ganzes Reich. Er setzte Beamte ein, die die Durchführung im ganzen Volk überwachen sollten. Er gab auch den Befehl, der Reihe nach in allen Städten Judäas einen Opfergottesdienst zu halten. Viele aus dem Volk schlossen sich ihnen an. Sie alle fielen vom Gesetz ab und trieben es schlimm im Land. Die Israeliten mussten sich vor ihnen verstecken, wo immer sie Zuflucht fanden. Am 15. Kislev des Jahres 145, das ist also ein bestimmter Monat, ließ der König auf dem Brandopferaltar den unheilvollen Gräuel, also ein Götzenbild, aufstellen. Man muss sich das vorstellen, also im Tempel von Jerusalem wird jetzt ein Götzenbild aufgestellt. Auch in den Städten Judäas ringsum baute man Altäre. Vor den Haustüren und auf den Plätzen opferte man Weihrauch. Alle Buchrollen des Gesetzes, die man fand, wurden zerrissen und verbrannt. Wer im Besitz einer Bundesrolle angetroffen wurde oder zum Gesetz hielt, wurde aufgrund der königlichen Anordnung zum Tod verurteilt. So ließen Israel ihre Macht fühlen und gingen mit Gewalt gegen alle vor, die sie Monat für Monat in den Städten aufspürten. Am 25. Tag des Monats Kislev brachten sie auf dem Altar, den sie über dem Brandaltar errichtet hatten, ein Opfer dar. Also im Tempel von Jerusalem hat man einen heidnischen Altar errichtet und dort ein Opfer dargebracht. Frauen, die ihre Kinder hatten beschneiden lassen, wurden auf Befehl des Königs hingerichtet. Dabei hängte man die Säuglinge an den Hals ihrer Mütter. Auch ihre Familien brachte man um, samt denen, die die Beschneidung vorgenommen hatten. Dennoch blieben viele aus Israel fest und stark. Sie aßen nichts, was unrein war. Lieber wollten sie sterben, als sich durch die Speisen unrein machen und den Heiligen Bund entweihen. So starben sie. Ein gewaltiger Zorn lag auf Israel. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind unheimliche Berichte, aber sie sind gleichzeitig so realistisch, dass wir hineingenommen werden in diese schreckliche Zeit der Verfolgung. In dieser Zeit erlebten die Juden wie eine neue globale Einheitsreligion in der ganzen Welt verbreitet werden sollte. Und diese globale Einheitsreligion, die wurde nun mit Gewalt durchgesetzt. Und diese Einheitsreligion, die war so stark, dass sie auch vor dem Tempel von Jerusalem nicht Halt machte. Und da wurde nun im Zentrum des jüdischen Glaubens ein Götzenbild aufgestellt, dem man dann auch geopfert hat. Man kann sich vorstellen, welche inneren Gefühle diese Menschen erfasst haben. Der eigene Tempel ist zu einem Götzentempel geworden. Das größte Heiligtum von Israel, der Tempel von Jerusalem, wurde zur Stätte eines Götzenkultes. Man muss sich das mal vorstellen, wenn das bei uns passieren würde, dass in unseren Kirchen und Domen plötzlich Götzenkulte stattfinden würden. Wir wären entsetzt. Aber die Heilige Schrift berichtet uns, dass auch Israel das erleben musste, dass der eigene Tempel zu einem Götzentempel wurde. Und nun beginnt aber die Reaktion von Seiten des Volkes. Und da lesen wir nun weiter im zweiten Kapitel ab dem ersten Vers. Damals trat ein Priester auf aus dem Geschlecht des Jojarib namens Mattathias. Sein Vater war Johanan, der Sohn Simeons. Er stammte aus Jerusalem, hatte sich aber in Modein niedergelassen. Er hatte 5 Söhne: Johanan, den man auch Gadi nannte, Simeon mit dem Beinamen Tassi, Judas, der als der Makkabäer bekannt wurde, Eleazar, dem man den Namen Abaran gab, und Jonathan, der auch Abfuß hieß. Als er das gotteslästerliche Treiben in Judäa und in Jerusalem sah, sagte er: Ach, warum bin ich geboren, dass ich erleben muss, wie man mein Volk vernichtet und die heilige Stadt zerstört? Ohnmächtig musste man zusehen, wie sie in der Gewalt ihrer Feinde geriet, wie die heilige Stadt Fremden in die Hände fiel. Ihr Tempel wurde wie ein ehrloser Mann. Ihre Kostbarkeiten schleppte man als Beute fort. Auf den Plätzen erschlug man ihre kleinen Kinder, ihre jungen Männer fielen unter dem Schwert des Feindes. Welches Volk hat nicht ein Stück dieses Reiches erhalten? Hat sich nicht jeder seinen Anteil an der Beute errafft? Ihren ganzen Schmuck nahm man ihr weg. Die Freie wurde zur Sklavin. Seht, unser Heiligtum, unsere Zierde und unser Ruhm liegt verödet. Fremde Völker haben es entweiht. Wozu leben wir noch? Und Mattathias und seine Söhne zerrissen ihre Gewänder. Das ist immer ein Ausdruck der Trauer und des Zorns. Sie zogen Bußkleider an und gaben sich tiefer Trauer hin. Da kamen die Beamten, die vom König den Auftrag hatten, die Einwohner zum Abfall von Gott zu zwingen, in die Stadt Modein, um die Opfer durchzuführen. Viele Männer aus Israel kamen zu ihnen, auch Mattathias und seine Söhne mussten erscheinen. Da wandten sich die Leute des Königs an Mattathias und sagten: Du besitzt in dieser Stadt Macht, Ansehen und Einfluss und hast die Unterstützung deiner Söhne und Verwandten. Tritt also als Erster vor und tu, was der König angeordnet hat. So haben es alle Völker getan, auch die Männer in Judäa und alle, die in Jerusalem geblieben sind. Dann wirst du mit deinen Söhnen zu den Freunden des Königs gehören. Auch wird man dich und deine Söhne mit Silber, Gold und vielen Geschenken überhäufen. Mattathias aber antwortete mit lauter Stimme: Auch wenn alle Völker im Reich des Königs ihm gehorchen und jedes von der Religion seiner Väter abfällt und sich für seine Anordnungen entscheidet, ich, meine Söhne und meine Verwandten bleiben beim Bund unserer Väter. Der Himmel bewahre uns davor, das Gesetz und seine Vorschriften zu verlassen. Wir gehorchen den Befehlen des Königs nicht und wir weichen weder nach rechts noch nach links von unserer Religion ab. Kaum hatte er das gesagt, da trat vor aller Augen ein Jude vor und wollte auf dem Altar von Modein opfern, wie es der König angeordnet hatte. Als Mattathias das sah, packte ihn leidenschaftlicher Eifer. Er bebte vor Erregung und ließ seinem gerechten Zorn freien Lauf. Er sprang vor und erstach den Abtrünnigen über dem Altar. Zusammen mit ihm erschlug er auch den königlichen Beamten, der sie zum Opfer zwingen wollte, und riss den Altar nieder. Der leidenschaftliche Eifer für das Gesetz hatte ihn gepackt und er tat, was einst Pinhas mit Zimri, dem Sohn des Salu, gemacht hatte. Dann ging Mattathias durch die Stadt und rief laut: Wer sich für das Gesetz ereifert und zum Bund steht, der soll mir folgen. Und er floh mit seinen Söhnen in die Berge. Ihren ganzen Besitz ließen sie in der Stadt zurück. Damals schlossen sich ihnen auch die Gemeinschaft der Hasidäer an. Das waren tapfere Männer aus Israel, die alle dem Gesetz treu ergeben waren. Auch alle anderen, die vor dem Unheil flohen, kamen zu ihnen und verstärkten ihre Reihen. Sie stellten eine bewaffnete Streitmacht auf und sie erschlugen die Sünder in ihrem Zorn, die Frevler in ihrem Grimm. Wer übrig blieb, musste zu den Nachbarvölkern fliehen, um sein Leben zu retten. Mattathias und seine Anhänger zogen durch das ganze Land und rissen die Altäre nieder. Alle unbeschnittenen Kinder, die sie in dem Gebiet Israels fanden, beschnitten sie gewaltsam. Sie verfolgten die frechen Frevler. In allem, was sie taten, hatten sie Glück. Sie entrissen das Gesetz der Gewalt fremder Völker und der Hand der Könige. Dem Sünder ließen sie keine Macht. Wir sehen also hier einen regelrechten Aufstand, um die eigene Religion zu verteidigen und zu retten. Es war hier ein heiliger Zorn im Spiel, der diese Männer dazu veranlasste, auch einmal zur Gewalt zu greifen, um der Gewalt dieser anderen Völker entgegenzuwirken. Es war ein Aufstand, um die eigene Religion zu schützen. Und es war wahrscheinlich keine andere Möglichkeit gegeben, die eigene Religion zu bewahren. Sie waren von den anderen Völkern angegriffen worden. Sie hatten jahrelang erlebt, wie sie verfolgt wurden, wie ihre Kinder hingemetzelt wurden und, und. Und nun kam es also zu diesem Aufstand. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, wie Mattathias aufgerufen hat zum Kampf gegen den syrischen König Antiochus Epiphanes. Und nun wollen wir hören, wie es unter dem Nachfolger von Mattathias, nämlich unter Judas, dem Makkabäer, weitergegangen ist. Der Sohn Judas hat nun das Kommando übernommen. Und er hat den Beinamen Makkabäer bekommen, das bedeutet der Hammer. Also Judas der Hammer, Judas Makkabäus. Und da lesen wir nun weiter im dritten Kapitel und beginnen mit dem ersten Vers. Also drittes Kapitel, Vers 1. An die Stelle des Mattathias trat sein Sohn Judas mit dem Beinamen der Makkabäer. Alle seine Brüder unterstützten ihn, wie auch alle, die sich seinem Vater angeschlossen hatten. Freudig kämpften sie für Israel. Er machte sein Volk weithin berühmt. Als Kriegsheld zog er seinen Panzer an, legte seine Waffen um und führte Krieg. Sein Schwert war der Schutz seines Heeres. Er glich im Kampf einem Löwen, einem jungen Löwen, der sich brüllend auf die Beute stürzt. Er verfolgte die Sünder und spürte sie auf. Er vertilgte alle, die sein Volk verwirrten. Aus Furcht vor ihm verloren die Sünder den Mut. Alle Übeltäter vergingen vor Angst. Seiner Hand gelang die Befreiung. Vielen Königen schaffte er großen Verdruss. Doch Jakob, also das Volk Israel, erfreute er mit seinen Taten, sein Andenken sei ewig gepriesen. Er zog durch die Städte Judäas, vernichtete die Frevler im Land und wandte Gottes Zorn von Israel ab. Man sprach von ihm bis ans Ende der Welt. Er sammelte wieder, was verloren war. Nachdem Judas mehrere feindliche Heere besiegt hatte, veranlasste er die Reinigung und die Weihe des Tempels. Und da wollen wir nun im 4. Kapitel weiterlesen. 4. Kapitel, Vers 36. Judas und seine Brüder aber sagten: Unsere Feinde sind nun vernichtend geschlagen. Wir wollen nach Jerusalem hinaufziehen, den Tempel reinigen und ihn neu weihen. Das ganze Heer versammelte sich also und zog zum Berg Zion hinauf. Da sahen sie das Heiligtum verödet daliegen. Der Brandopferaltar war entweiht. Die Tore hatte man verbrannt. In den Vorhöfen wuchs Unkraut wie in einem Wald oder auf einem Berg. Und die Nebengebäude waren verfallen. Da zerrissen sie ihre Gewänder, begannen laut zu klagen und streuten sich Staub auf das Haupt. Sie warfen sich nieder mit dem Gesicht zur Erde. Sie bliesen die Signaltrompeten und schrien zum Himmel. Dann befahl Judas einer Schar seiner Männer, die Besatzung der Burg zu belagern, bis das Heiligtum gereinigt sei. Er wählte untadelige und gesetzestreue Priester aus, damit sie das Heiligtum reinigten und die entweihten Steine an einen unreinen Ort trugen. Sie berieten, was sie mit dem entweihten Brandopferaltar tun sollten. Es kam ihnen der gute Gedanke, ihn niederzureißen, denn er hätte ihnen Schande gebracht, da die fremden Völker ihn entweiht hatten. So rissen sie den Altar nieder und legten die Steine an einen passenden Ort auf dem Tempelberg nieder, bis ein Prophet komme und entscheide, was damit geschehen solle. Dann nahmen sie unbehauene Steine, wie es das Gesetz vorschreibt, und errichteten einen neuen Altar, der genauso aussah wie der alte. Auch das Heiligtum und die Innenräume des Tempels bauten sie wieder auf und reinigten die Vorhöfe. Sie fertigten neue heilige Geräte an und stellten den Leuchter, den Rauchopferaltar und den Tisch in den Tempel. Dann brachten sie auf dem Altar ein Rauchopfer dar, zündeten die Lichter an dem Leuchter an, sodass der Tempel hell wurde, legten Schaubrote auf den Tisch und hängten den Vorhang auf. So beendeten sie alle Arbeiten, die sie sich vorgenommen hatten. Am 25. des 9. Monats, das ist der Monat Kislev, im Jahr 148, standen sie früh am Morgen auf und brachten auf dem neuen Brandopferaltar, den sie errichtet hatten, Opfer dar, so wie sie das Gesetz vorschreibt. Zur gleichen Zeit und am selben Tag, an dem ihn die fremden Völker entweiht hatten, wurde er neu geweiht. Unter Liedern, Zither und Harfenspiel und dem Klang der Zimbeln. Das ganze Volk warf sich nieder auf das Gesicht. Sie beteten an und priesen den Himmel, der ihnen Erfolg geschenkt hatte. 8 Tage lang feierten sie die Altarweihe, brachten mit Freuden Brandopfer dar und schlachteten Heils- und Dankopfer. Sie schmückten die Vorderseite des Tempels mit Kränzen und kleinen Schilden aus Gold. Sie erneuerten die Tore und auch die Nebengebäude, die sie wieder mit Türen versahen. Im Volk herrschte sehr große Freude, denn die Schande, die ihnen die fremden Völker zugefügt hatten, war beseitigt. Judas fasste mit seinen Brüdern und mit der ganzen Gemeinde Israel den Beschluss, Jahr für Jahr zur selben Zeit mit festlichem Jubel die Tage der Altarweihe zu begehen. Und zwar 8 Tage lang, vom 25. Kislev an. In jener Zeit errichteten sie rund um den Zionsberg auch hohe Mauern mit festen Türmen, damit die fremden Völker nicht mehr in dieses Gebiet eindringen und es entweiden konnten, wie sie es vorher getan hatten. Und Judas ordnete Truppen ab um ihn zu bewachen. Auch Bezur ließ er befestigen und legte eine Besatzung hinein, um das Volk gegen Idumäer abzusichern. Liebe Hörerinnen und Hörer, da haben wir nun einen Bericht über diese neue Einweihung des Tempels. Und da haben wir die Freude herausgespürt, dass es nun wieder möglich war, im Tempel, der entweiht worden war, Opfer darzubringen. Das ganze Volk feierte mit 8 Tage lang und wurde von einer großen Dankbarkeit und Freude erfüllt. Nun wollen wir noch auf 2 Stellen eingehen, die uns im 2. Buch der Makkabäer berichtet werden. Da geht es jetzt um einige Gestalten, die sich in dieser schwierigen Zeit der Verfolgung besonders bewährt haben. Und da berichtet uns das 2. Buch der Makkabäer vom Martyrium des Eleazar. Und dazu schlagen wir jetzt das 2. Buch der Makkabäer auf und lesen im 6. Kapitel ab dem 18. Vers. Also, 2. Buch der Makkabäer, Kapitel 6, Vers 18. Unter den angesehensten Schriftgelehrten war Eleazar, ein Mann von hohem Alter und edlen Gesichtszügen. Man sperrte ihm den Mund auf und wollte ihn zwingen, Schweinefleisch zu essen. Er aber zog den ehrenvollen Tod einem Leben voll Schande vor, ging freiwillig auf die Folterbank zu und spuckte das Fleisch wieder aus. In solcher Haltung mussten alle herantreten, die sich standhaft wehrten zu essen, was man nicht essen darf, nicht einmal um des geliebten Lebens willen. Die Leute, die bei dem gesetzwidrigen Opfermahl Dienst taten und die den Mann von früher her kannten, nahmen ihn heimlich beiseite und redeten ihm zu, er solle sich doch Fleisch holen lassen, das er essen dürfe und es selbst zubereiten. Dann solle er so tun, als ob er von dem Opferfleisch esse, wie es der König befohlen habe. Wenn er es so mache, dann entgehe er dem Tod. Weil sie alte Freunde seien, würden sie ihn mit Nachsicht behandeln. Er aber fasste einen edlen Entschluss, wie es sich gehörte für einen Mann, der so alt und wegen seines Alters angesehen war, in Würde ergraut, der von Jugend an vorbildlich gelebt und was noch wichtiger ist, den heiligen, von Gott gegebenen Gesetzen gehorcht hatte. So erklärte er ohne Umschweife, man solle ihn ruhig zur Unterwelt schicken. Wer so alt ist wie ich, soll sich nicht verstellen. Viele junge Leute könnten sonst glauben, Eleazar sei mit seinen 90 Jahren noch zu der fremden Lebensart übergegangen. Wenn ich jetzt heucheln würde, um eine geringe, kurze Zeit länger zu leben, würde ich sie irreleiten, meinem Alter aber Schimpf und Schande bringen. Vielleicht könnte ich mich für den Augenblick der Bestrafung durch die Menschen entziehen. Doch nie, weder lebendig noch tot, werde ich den Händen des Allherrschers entfliehen. Darum will ich jetzt wie ein Mann sterben und mich so meines Alters würdig zeigen. Der Jugend aber hinterlasse ich ein leuchtendes Beispiel, wie man mutig und mit Haltung für die ehrwürdigen und heiligen Gesetze eines schönen Todes stirbt. Nach diesen Worten ging er geradewegs zur Folterbank. Da schlug die Freundlichkeit, die ihm seine Begleiter eben noch erwiesen hatten, in Feindschaft um. Denn was er gesagt hatte, hielten sie für Wahnsinn. Als man ihn zu Tod prügelte, sagte er stöhnend, der Herr mit seiner heiligen Erkenntnis weiß, dass ich dem Tod hätte entrinnen können. Mein Körper leidet qualvoll unter den Schlägen. Meine Seele aber erträgt sie mit Freuden, weil ich ihn fürchte. So starb er. Durch seinen Tod hinterließ er nicht nur der Jugend, sondern den meisten aus dem Volk ein Beispiel für edle Gesinnung und ein Denkmal der Tugend. Das ist diese berühmte Geschichte vom Martyrium des Greisen Eleasa. Ein Mann mit 90 Jahren wurde von diesen Menschen noch gefoltert wegen seines Glaubens. Unvorstellbar. Aber dieser Mann war sich auch dessen bewusst, dass er ein Vorbild für die Jugend sein musste. Die Jugend schaut immer auf das, was Menschen in einem gewissen Alter tun. Die schauen unbewusst zu diesen Menschen auf. Und wenn sie da nun ein Vorbild erleben, dann prägt sie dieses Vorbild in ihrem Glauben und auch in ihrem späteren Leben. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Rahmen dieser bekannten Bücher über die Makkabäer gibt es auch einen Bericht vom Martyrium einer Mutter und ihrer 7 Söhne. Diese Stelle gehört vielleicht zu den markantesten Stellen der geschichtlichen Bücher, wo uns die ganze Dramatik der Verfolgung und des Martyriums vor Augen geführt wird. Es braucht hier eine gewisse innere Festigkeit, um diesen Bericht anzuhören, aber das ist ein Bericht, der uns auch sehr, sehr nachdenklich stimmt. Da lesen wir nun im 2. Buch der Makkabäer im 7. Kapitel ab dem Vers 1.
Ein andermal geschah es, dass man 7 Brüder mit ihrer Mutter festnahm. Der König Antiochus Epiphanes wollte sie zwingen, entgegen dem göttlichen Gesetz Schweinefleisch zu essen, und ließ sie darum mit Geißeln und Riemen peitschen. Einer von ihnen ergriff für die anderen das Wort und sagte: Was willst du uns fragen und von uns wissen? Eher sterben wir, als dass wir die Gesetze unserer Väter übertreten. Da wurde der König zornig und befahl, Pfannen und Kessel heiß zu machen. Kaum waren sie heiß geworden, ließ er ihrem Sprecher die Zunge abschneiden, ihm nach Skythenart die Kopfhaut abziehen und Nase, Ohren, Hände und Füße stückweise abhacken. Dabei mussten die anderen Brüder und die Mutter zuschauen. Den grässlich Verstümmelten, der noch atmete, ließ er ans Feuer bringen und in der Pfanne braten. Während sich der Dunst aus der Pfanne nach allen Seiten verbreitete, sprachen sie und ihre Mutter einander Mut zu, in edler Haltung zu sterben. Sie sagten: Gott der Herr schaut auf uns und hat gewiss Erbarmen mit uns. Denn so hat es Mose klar gesagt in dem Lied, in dem er öffentlich das Wort, das Volk anklagte. Und er wird mit seinen Dienern Erbarmen haben. Als der erste der Brüder auf diese Weise gestorben war, führten sie den zweiten zur Folterung. Sie zogen ihm die Kopfhaut samt den Haaren ab und fragten ihn: Willst du essen, bevor wir dich Glied für Glied foltern? Er antwortete in seiner Muttersprache: Nein. Deshalb wurde er genauso wie der erste gefoltert. Als er in den letzten Zügen lag, sagte er: Du Unmensch, du nimmst uns dieses Leben, aber der König der Welt wird uns zu einem neuen, ewigen Leben auferwecken, weil wir für seine Gesetze gestorben sind. Nach ihm folterten sie den dritten. Als sie seine Zunge forderten, streckte er sie sofort heraus und hielt mutig die Hände hin. Dabei sagte er gefasst: Vom Himmel habe ich sie bekommen, und wegen seiner Gesetze achte ich nicht auf sie. Von ihm hoffe ich, sie wieder zu erlangen. Sogar der König und seine Leute staunten über den Mut des jungen Mannes, dem die Schmerzen nichts bedeuteten. Als er tot war, quälten und misshandelten sie den vierten genauso. Dieser sagte, als er dem Ende nahe war: Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns wieder auferweckt. Darauf warten wir gern, wenn wir von Menschenhand sterben. Für dich aber gibt es keine Auferstehung zum Leben. Anschließend nahmen sie sich des fünften an und misshandelten ihn. Der sah den König an und sagte: Du bist ein vergänglicher Mensch, und doch hast du Macht, unter den Menschen zu tun, was du willst. Aber glaub nicht, unser Volk sei von Gott verlassen. Mach nur so weiter. Du wirst seine gewaltige Kraft spüren, wenn er dich und deine Nachkommen züchtigt. Nach ihm holten sie den sechsten. Sterbend sagte er: Lass dich nicht täuschen, du wirst nichts ausrichten. Denn wir sind selbst schuld an unserem Leid, weil wir gegen unseren Gott gesündigt haben. Darum konnte so Unfassbares geschehen. Glaub aber ja nicht, dass du heil davonkommst, denn du hast es gewagt, mit Gott zu kämpfen. Auch die Mutter war überaus bewundernswert, und sie hat es verdient, dass man sich an sie mit Hochachtung erinnert. An einem einzigen Tag sah sie nacheinander ihre 7 Söhne sterben und ertrug es tapfer, weil sie dem Herrn vertraute. In edler Gesinnung stärkte sie ihr weibliches Gemüt mit männlichem Mut, redete jedem von ihnen in ihrer Muttersprache zu und sagte: Ich weiß nicht, wie ihr in meinem Leib entstanden seid, noch habe ich euch Atem und Leben geschenkt, auch habe ich keinen von euch aus den Grundstoffen zusammengefügt. Nein, der Schöpfer der Welt hat den werdenden Menschen geformt, als er entstand. Er kennt die Entstehung aller Dinge. Er gibt euch gnädig Atem und Leben wieder, weil ihr jetzt um seiner Gesetze willen nicht auf euch achtet. Antiochus aber glaubte, sie verachte ihn, und er hatte den Verdacht, sie wolle ihn beschimpfen. Nun war noch der Jüngste übrig. Auf ihn redete der König nicht nur mit guten Worten ein, sondern versprach ihm unter vielen Eiden, ihn reich und sehr glücklich zu machen, wenn er von der Lebensart seiner Väter abfalle. Auch wolle er ihn zu seinem Freund machen und ihn mit hohen Staatsämtern betrauen. Als der Junge nicht darauf einging, rief der König die Mutter und redete ihr zu, sie solle dem Knaben doch raten, sich zu retten. Erst nach langem Zureden willigte sie ein, ihren Sohn zu überreden. Sie beugte sich zu ihm nieder und den grausamen Tyrannen verspottend sagte sie in ihrer Muttersprache: Mein Sohn, hab Mitleid mit mir. 9 Monate habe ich dich in meinem Leib getragen. Ich habe dich 3 Jahre lang gestillt, dich ernährt, erzogen und für dich gesorgt, bis du nun so groß geworden bist. Ich bitte dich, mein Kind, schau dir den Himmel und die Erde an, sieh alles, was es da gibt, und erkenne, Gott hat das aus dem Nichts erschaffen. Und so entstehen auch die Menschen. Hab keine Angst vor diesem Henker, sei deiner Brüder würdig und nimm den Tod an. Dann werde ich dich zur Zeit der Gnade mit deinen Brüdern wiederbekommen. Kaum hatte sie aufgehört, da sagte der Junge: Auf wen wartet ihr? Dem Befehl des Königs gehorche ich nicht. Ich höre auf den Befehl des Gesetzes, das unseren Vätern durch Moses gegeben wurde. Du aber, der sich alle diese Bosheiten gegen die Hebräer ausgedacht hat, du wirst Gottes Händen nicht entkommen. Denn wir leiden nur, weil wir gesündigt haben. Wenn auch der lebendige Herr eine kurze Zeit lang zornig auf uns ist, um uns durch Strafen zu erziehen, so wird er sich doch mit seinen Dienern wieder versöhnen. Du Ruchloser aber, du größter Verbrecher der Menschheit, überhebe dich nicht und werde nicht durch falsche Hoffnungen übermütig, wenn du deine Hand gegen die Kinder des Himmels erhebst. Denn noch bist du dem Gericht des allmächtigen Gottes, der alles sieht, nicht entronnen. Unsere Brüder sind nach kurzem Leiden mit der göttlichen Zusicherung ewigen Lebens gestorben. Du jedoch wirst beim Gericht Gottes die gerechte Strafe für deinen Übermut zahlen. Ich gebe wie meine Brüder Leib und Leben hin für die Gesetze unserer Väter und rufe zu Gott, er möge seinem Volk bald wieder gnädig sein. Du aber sollst unter Qualen und Schlägen bekennen müssen, dass nur er Gott ist. Bei mir und meinen Brüdern möge der Zorn des Allherrschers aufhören, der sich zu Recht über unser ganzes Volk ergossen hat. Da wurde der König zornig und verfuhr mit ihm noch schlimmer als mit den anderen, so sehr hatte ihn der Hohn verletzt. Auch der Jüngste starb also mit reinem Herzen und vollendetem Gottvertrauen. Zuletzt starb nach ihren Söhnen die Mutter. Liebe Freunde, das ist eine gewaltige Stelle aus dem Alten Testament. Es ist eine Sprache, die im Alten Testament anzutreffen ist. In diesem Bericht kommt der ganze Kampf zwischen Glauben und Unglauben, zwischen Verfolgung und Widerstand zum Ausdruck. Es ist eine dramatische Stelle. Hier ist nicht von einem Kampf zwischen Heeren die Rede, sondern von einer Frau mit 7 Söhnen, die sich dieser Verfolgung ausgesetzt sieht. Immer wieder hat es in der Geschichte solche Verfolgungen gegeben. Auch von den Christen der ersten Jahrhunderte werden uns viele Dinge berichtet, die ähnlich klingen wie diese hier. Es gibt immer wieder Menschen, die Zeugnis geben für ihren Glauben. Nun wollen wir ganz zum Schluss noch eine Stelle lesen, die auch noch wichtig ist. Und deswegen möchte ich mir erlauben, diese noch kurz anzuhängen. In den Büchern der Makkabäer gibt es auch eine Stelle, die von einem Sühneopfer für die gefallenen Krieger berichtet. Und diese Stelle hat eine besondere Bedeutung auch im Hinblick auf die Läuterung der Seele nach dem Tod. Ich darf sie Ihnen noch kurz vorlesen. Da hat es halt einen Kampf gegeben und da sind verschiedene Krieger gefallen. Und für diese Krieger hatten man nun versucht, ein Opfer darzubringen. Am nächsten Tag kamen die Leute des Judas, um die Leichen der Gefallenen zu überführen. Es war inzwischen höchste Zeit geworden, und sie inmitten ihrer Angehörigen in den Familiengräbern zu bestatten. Da entdeckten sie, dass alle Toten unter ihren Kleidern Amulette der Götter von Njamnja trugen, obwohl das den Juden vom Gesetz her verboten ist. Da wurde allen klar, dass die Männer deswegen gefallen waren, und sie priesen nun alle das Wirken des Herrn, des gerechten Richters, der das Verborgene ans Licht bringt. Anschließend hielten sie einen Bittgottesdienst ab und beteten, dass die begangene Sünde wieder völlig ausgelöscht werde. Der edle Judas aber ermahnte die Leute, sich von Sünden reinzuhalten. Sie hätten ja mit eigenen Augen gesehen, welche Folgen das Vergehen der Gefallenen gehabt habe. Er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle beteiligten, und schickte etwa 2000 Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man dort ein Sündopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es nämlich überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Auch hielt er sich den herrlichen Lohn vor Augen, der für die hinterlegt ist, die in Frömmigkeit sterben. Ein heiliger und frommer Gedanke. Darum ließ er die Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit werden. Diese Stelle aus dem zweiten Buch der Makkabäer bestätigt den Glauben der Juden an die Läuterung des Menschen nach dem Tod. Sie weist aber auch darauf hin, dass sich die Juden mit Hilfe von Gebeten und Sühneopfern für das ewige Heil der Verstorbenen einsetzten. Diese Stelle gilt daher als eine der biblischen Grundlagen für den Glauben an die Läuterung nach dem Tod, für den Glauben an das Fegfeuer und für die Praxis, für die Verstorbenen zu beten und Messen lesen zu lassen. Also diese Stelle aus dem Buch, aus dem zweiten Buch der Makkabäer, wo hier die Juden für diese gefallenen Menschen ein Sühneopfer darbringen, das ist eine der bekanntesten biblischen Stellen, die auf die Läuterung nach dem Tod hinweisen, konkret an das Fegfeuer. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren heute gewaltige Texte, aber es ist gut, wenn wir auch einmal solche Texte lesen. Wir erinnern uns daran, dass wir unseren Glauben auch in einer Zeit der Verfolgung verteidigen sollen. Sie ermahnen uns daran, unseren Glauben standhaft zu vertreten. Und sie machen uns darauf aufmerksam, dass es immer möglich ist, dass auch unsere heiligen Stätten entweiht werden können. Und dass wir dann alles dafür tun müssen, dass diese Stätten wieder geweiht werden. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.